Ich freue mich riesig auf die Predigt heute. Ich habe vor ein paar Wochen gepredigt über das Thema, wie redet Gott eigentlich? Habe euch nochmal den QR-Code mitgebracht, dass wenn ihr nicht da wart, schaut euch diese Predigt unbedingt an, weil es einfach so die Basics sind. Wie redet Gott eigentlich mit dir und mit mir? Und vielleicht hast du dich dann auf die Reise gemacht oder bist schon lange auf dem Weg mit Gott hast so ein paar Sachen ausprobiert. Und es waren wirkliche Basics. Gott redet, indem man durch Bilder bekommt, vielleicht vor seinem inneren Auge oder durch die Bibel. Und vielleicht geht dir das aber auch so, dass du manchmal denkst, Gott gehört zu haben und nachher passiert alles ganz anders. Und vielleicht gehst du einfach drüber weg, sagst, ja, das ist so, oder es ist ein großer Schmerz in deinem Leben. Und ich habe dieses Thema heute gehört oder verhört extra genommen und habe eine wunderbare Frau dazu eingeladen, die liebe Fabienne Sita. Du darfst gerne schon mal auf die Bühne kommen. Die Fabienne ist eine sehr gute Freundin von mir, eigentlich von fast Anfang an im ICF dabei gewesen, so die ersten Jahre hier im ICF München. Der Martin haben wir vorhin auch in der Band gesehen und ihr seid so feste Säulen gewesen dieser Kirche, seid dann zurückgezogen nach Zürich. Die Fabienne ist eine außerordentlich begabte, prophetische Person, würde ich sagen. Immer wieder Bilder, Eindrücke, Gedanken hat. Du hast sogar Bücher geschrieben. Das erste Buch hier habe ich euch gerade mal mitgebracht. Das heißt Die Treppe, wo es einfach genauso darum geht, wie kann ich mit Gott Zeit verbringen? Und ein Bild sagt ja ganz oft mehr als 1000 Worte. Und dieses Buch hat mich persönlich so inspiriert in meinem Glaubensleben. Wie sieht eigentlich mein Glaubensalltag mit Gott aus? Und Fabienne, du hörst Gott immer ziemlich gut. Und einmal gab es eine Situation in deinem Leben, die so schmerzhaft war, wo du dachtest, Gott gehört zu haben. Und dann ist alles ganz anders gekommen, sodass dein Glaube fast daran zerbrochen ist. Und ich bin so dankbar, dass du heute hier bist. Es ist uns eine große Ehre, dass du uns teilhaben lässt an den Schätzen, die du in der Zeit gelernt hast. Und das ist deine Bühne.
Dankeschön. Ja, es ist mir auch ein so, so großes Privileg, hier zu sein, weil diese Kirche und auch Tobi und Frauke, die haben mich wirklich lange begleitet und bis heute noch. Und es ist einfach, das Leben zu feiern, wenn es gerade gut ist, aber es sind die Menschen, mit denen man weint und schweigt, die das Leben so reich machen. Und Tobi und Frauke, ihr habt unser Leben so, so reich gemacht und dafür lieben wir euch und danken euch von ganzem Herzen. Und am Anfang von meinem Buch, Die Treppe, war nur der Gedanke, dass ich ein Buch schreiben soll, ein paar Bilder wie in einem Tagtraum und die Worte 30 Tage im Thronsaal. Und ich hatte schon immer eine blühende Fantasie und ich konnte mir auch sehr viel gut vorstellen. Diese Bilder und Worte waren mir vertraut und doch, als wären sie nicht von mir. Und es war irgendwie auch absurd, ein Buch zu schreiben, denn ich kannte niemanden im Verlagsbereich. Ich hatte keinen Plan vom Schreiben und konnte noch nicht mal das Zehnfingersystem. Ich stellte mir also die Frage, was ist, wenn ich mich verhört habe? Und es war, als hätten Angst und Scham nur darauf gewartet, dass ich diese Frage stelle. Angst, mich zu blamieren, meinen Stolz zu verlieren und Scham, dass Gott gar nicht so etwas mit mir vorhaben könnte. Aber wenn wir uns aus Angst und Scham zurückziehen, dann ist es so, wie wenn wir uns unter diese Glasglocke stellen und unter unseren Möglichkeiten bleiben und verpassen wir, was Gott uns schenken will. Also stellte ich mir die zweite Frage, was ist, wenn dieser Gedanke doch von Gott kommt? Und ich entschied mich, lieber verliere ich meinen Stolz, als aus Angst und Scham es gar nicht daran zu glauben. Denn das Besondere ist oft ein Wagnis und das Außergewöhnliche liegt auch außerhalb unserer Komfortzone. Das Außergewöhnliche liegt oft außerhalb unserer Komfortzone. Und wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dann müssen wir erstmal daran glauben, dass er überhaupt zu uns spricht. Das heißt, wir müssen hinhören und zuhören. Und in Johannes 10, Vers 27 steht, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und wenn wir die ganzen Glaubenshelden der Bibel anschauen, dann wissen wir, dass die irgendeinen Gedanken von Gott bekommen haben, aber auch, dass sie ihre Komfortzone verlassen haben. Da war Noah, der sollte ein Boot bauen, wo kein Wasser war. David, der sollte König werden, obwohl er der Jüngste und Schwächste war. Und Abraham, Kinder bekommen, obwohl das nicht mehr so ganz möglich war. Sie alle glaubten an Gott, konnten sich aber erst sicher sein, nachdem es sich bewahrheitet hat. Sie waren sich nicht sicher. Denn wenn wir uns sicher wären, dann wäre es nicht eine Frage des Glaubens, sondern eine Frage des Gehorsams. Und das wiederum würde bedeuten, dass wir nicht aus freiem Willen entscheiden können. Wir müssen also zuhören und handeln noch bevor wir sehen. Und über Abraham steht in der Bibel, erinnert euch an Abraham, unseren Stammvater. Auch er fand vor Gott Anerkennung, weil er dessen Willen tat. Er legte seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar. Und hier wird ganz deutlich, bei ihm gehörten Glaube und Tun zusammen. Und erst durch sein Handeln wurde sein Glaube vollkommen. Und so erfüllte sich die Heilige Schrift, wenn sie sagt, Abraham glaubte. Und so fand er seine Anerkennung. Ja, er wurde sogar Gottes Freund genannt. Und wenn wir Gottes Stimme hören und daran glauben, dann sind wir erstmal einfach Zuschauer von seinem Wirken. Aber durch sein Handeln werden wir vom Zuschauer zu seinem Vertrauten. Und Glauben ist keine passive Sache. Sie hat nämlich mit aktivem Zuhören und mit Handeln zu tun. Und wenn wir zuhören und danach handeln, dann setzt das voraus, dass ich den anderen auch kenne und dem vertraue. Und ein Bild, ein Gedanke oder ein Auftrag von Gott ist erstmal einfach ein Angebot von Gott. Nämlich ihm näher zu kommen, sein Herz besser kennenzulernen, aber auch Teil von seinem Plan zu werden. In meinem Fall entschied ich mich, dieses Buch zu schreiben, habe alles lektorieren lassen und dann an die Verlage rausgeschickt. Und alle Verlage haben abgelehnt. Und manchmal müssen wir unsere Vorstellungen loslassen, damit Gott seinen Plan vollenden kann. Wir müssen unsere Vorstellungen loslassen, damit Gott seinen Plan vollenden kann. Aber im Loslassen liegt so viel Schmerz und Zweifel, nämlich Schmerz, dass Gott es nicht gut mit mir meint und Zweifel, was ist, wenn ich mich doch verhört habe. Aber ich hatte Gott durch diese ganzen Begegnungen, die ich aufgeschrieben habe, wirklich besser kennengelernt. Und deswegen konnte ich loslassen. Und dann hat Gott eine Tür geöffnet, die ich nicht hätte öffnen können. Und das Buch wurde über 10.000 Mal verkauft. Und mir schreiben bis heute Menschen und bedanken sich, weil sie dadurch Gott begegnet sind.
Ich traf den Mann in Weiß am Fuß der Treppe. Ich dachte, dass er gekommen war, um mich in feierlicher Prozession die Treppe hinaufzuführen, an diesem letzten, bedeutungsvollen Tag. Ich hoffte auf den großen Knall am Ende des Feuerwerks, auf den dramatischen Höhepunkt des fünften Aktes, auf den Ansturm der Pauken für den finalen Satz der Symphonie. Kurz, ich erwartete nichts weniger als einen krönenden Abschluss meiner 30 Tage im Thronsaal Gottes. Ich hatte mein geistiges Notizbuch bereits gezückt für die lebensverändernden Erkenntnisse und die brillanten Antworten auf meine Fragen, die ich heute noch loswerden wollte. Doch der Mann in Weiß lächelte mich nur an. Willst du deinen Rucksack nicht lieber hier unten lassen? Welchen? Fragte ich, als ob es mehrere gäbe. Den auf deinem Rücken. Ich warf einen Blick über meine Schulter. Tatsächlich. Da hing ein Rucksack jener Größe, wie man sie wohl für eine Besteigung des Mount Everest packt. Dem plötzlichen Gewicht auf meinen Schultern nachzuurteilen, war er randvoll. Du hast ganz schön viele Erwartungen und Fragen eingepackt, sagte der Mann. Bist du dir sicher, dass du die alle mitnehmen willst? Naja, antwortete ich leicht verlegen, weißt du, heute ist eben der letzte Tag und da dachte ich mir, wer hat dir denn das erzählt? Fragte der Mann. Was? Dass heute der letzte Tag ist. Ich sah ihn etwas verwirrt an. War es nicht Gott selbst gewesen, der diesen Deal mit mir ausgemacht hatte? 30 Tage im Thronsaal? Gott hat dir diese Zahl doch nicht gegeben, um deine Zeit hier im Thronsaal zu begrenzen, sagte der Mann, sondern um dich vorzubereiten. 30 Tage sind eine gute Zeit, um dir durch die Startschwierigkeiten zu helfen. Ab jetzt sollte es dir leichter fallen, regelmäßig hier vorbeizukommen. Okay, sagte ich fragend. Hieß das, es sollten doch mehr werden? Wie genau meinte er das? Der Mann in Weiß lachte. Gott ist nicht an Zahlen oder Zeiten gebunden. Gott ist Gott. Es sind die Menschen, die Zahlen und Regeln brauchen, die sich an Grenzen und Sicherheiten klammern. Nur weil Gott den Menschen begegnen will, begrenzt er sich selbst. Je besser du Gott jedoch kennenlernst, desto mehr kannst du ihm so begegnen, wie er wirklich ist. Unbegrenzt. Gott ist Gott.
Und das Buch, die Treppe, ist vielleicht ein kleines sichtbares Zeichen von dem, was Gott tun kann, wenn wir einem Gedanken von ihm nachgehen. Aber was ist, wenn es eine größere Rolle spielt, ob du Gottes Stimme gehört oder dich vielleicht verhört hast? Was ist, wenn es um deinen Ehepartner geht, um Kinder, um Job oder sogar um Leben und Tod? Und genau diesen Fragen musste ich mich vor ein paar Jahren stellen, denn meine Schwägerin, die Worship-Leiterin vom ICF Zürich, hatte zum zweiten Mal Krebs bekommen. Und meine Erfahrung war, dass man keine Heilung erlebt und kein Wunder passiert, denn mein Vater war Jahre zuvor schon an Krebs gestorben. Ich machte also einen riesigen Bogen um dieses Thema und hatte meinen Glauben an Wunder verloren. Und dann hat Gott einen so übernatürlichen Glauben in mir aufgeweckt, dass ich das selber gar nicht machen konnte. Und es war so, als würde ich auf einen Blumenfeld und würde so Bibelvers und Eindrücke und Gedanken pflücken und wie so in diese Vase stellen. Und die Vase war wie so mein Glaubensgefäß, was alles zusammenhielt. Und ich hielt diese Vase fest. In der Realität wurde alles immer schlimmer, aber die Gedanken und Eindrücke nahmen zu. Realität und Glaube stimmten in keinster Weise überein. Und ich kann mich genau erinnern, es war der Sonntag vor der ICF Conference 2019 und da bin ich sehr früh aufgewacht, weil ich das Lied God of Miracles akustisch gehört hatte. Gott der Wunder. Und ich wunderte mich ein bisschen, dass mein Mann so früh schon so laut Musik hört, aber es kam schon mal vor. Aber als ich ihn dann gefragt hatte, ob dieses Lied gelaufen war, verneinte er. Und für mich war es das letzte ultimative Zeichen Gottes, dass er ein Wunder tun würde. Denn warum sonst sollte er mich daran erinnern, dass er ein Gott der Wunder ist? Ich fühlte mich also ganz ruhig und gelassen. Und am Montag früh bekam ich eine Nachricht von meinem Bruder und ich wusste intuitiv, dass diese Nachricht über Leben und Tod entscheiden würde. Und es war ihr Tod. Was machst du, wenn du dich verhört hast, wenn es um alles ging? Mein Glaube war so groß gewesen und ich war mir so sicher gewesen, dass Gott ein Wunder tun würde, dass ich mich nicht von ihr verabschiedet habe. Und dann stand ich in diesem Scherbenhaufen, der bestand nicht nur aus diesem riesigen Verlust von ihr, sondern aus zerplatzten Träumen, unerhörten Gebeten und meinem komplett zerbrochenen Glauben. Ich fühlte mich so von Gott verlassen. Und dieses Gefühl, mich verhört zu haben, dieser Schmerz von diesem Missverstehen ging so tief, weil ich glaube, dass er mit dem Schmerz von dem nicht gesehen gefühlt und nicht geliebt sein zu tun hat. Und aus meinem Missverstehen mit Gott wurde Misstrauen gegenüber Gott. Und aus meinem Ringen um ein Wunder wurde ein Kampf gegen Gott. Und ich hatte nicht nur das Gefühl, dass ich meinen Glauben, sondern auch meine kostbaren Bilder, Gedanken und Schätze komplett verschwendet habe. Und in Lukas 7 gibt es eine Stelle von einer Frau, die kostbares Öl an Jesus verschwendet. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße vor ihnen in Tränen nass wurden. Und mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Und ich kann mir vorstellen, dass bei dieser Szene so einige den Atem angehalten haben. Aber ich glaube, dass diese Frau einem Gedanken, einem so starken Bedürfnis nachging, dass sie dieser absurde Gedanke in die Gegenwart von Jesus persönlich gebracht hat. Und dann kniete sie zu seinen Füßen, weinte so sehr, dass seine Füße nass waren. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so sehr geweint hast. Und dann goss sie dieses kostbare Öl, und vielleicht war es das Kostbarste, was sie in dem Moment hatte, über die Füße von Jesus und hat es verschwendet. Aber obwohl sie dieses kostbare Öl an Jesus verschwendet hat, ging sie an diesem Tag mit etwas nach Hause, was den Wert dieses Öls bei weitem übertroffen hatte. Denn es hatte Ewigkeitswert. Es hatte Ewigkeitswert. Und am Ende dieser Geschichte lesen wir, dass Jesus sie ansah und zu ihr sagte: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Und sie wurde von Jesus persönlich gesehen. Sie wurde gerettet und sie ging in Frieden. Und ist es nicht das, was wir uns so sehr wünschen, von Gott persönlich gesehen zu werden und nicht nur angesehen, sondern zutiefst erkannt, gerettet und in Frieden zu gehen in eine Welt, die keinen Frieden bietet? Und Glaube bedeutet, sich nicht sicher zu sein. Es bedeutet, den Mut zu haben, sich verletzlich zu machen, weil man sich nie sicher sein kann. Und das bringt dich entweder in die Verzweiflung oder aber in die Abhängigkeit von Gott. Und Verzweiflung lässt dich rastlos nach Antworten suchen. Und wenn du sie nicht bekommst, dann verschließt du dein Herz und stellst dich so unter diese Glocke, weil du denkst, das ist ein Schutz für dich. Aber in Wahrheit raubst du dir selbst die Freiheit und den Atem des Lebens. In die Abhängigkeit dagegen von Gott zu gehen heißt, ja, ich lasse los. Ja, ich gehe aus meiner Sicherheitszone, aus meiner Komfortzone heraus, hinein in seine Gegenwart. Und ich hänge mich komplett und ganz an Gott dran. Und die Abhängigkeit von Gott ist die einzige Abhängigkeit, die dich freier macht und deine Grenzen sogar erweitert. Die Abhängigkeit von Gott ist die einzige, die dich freier macht und sogar deine Grenzen erweitert. Und nach meinem Abi bin ich nach Neuseeland geflogen und habe dort einen Tandemsprung aus dem Flugzeug gemacht. Und als ich so am Ausgang des Flugzeugs saß, wusste ich plötzlich so, oh, ich bin in völliger Abhängigkeit zu meinem Tandempartner. Aber als ich aus diesem Flugzeug sprang und 60 Sekunden freier Fall und dann über diese atemberaubende Landschaft geschwebt bin, habe ich etwas von dem erlebt, was es heißt, in völliger Abhängigkeit zu sein und dennoch die Freiheit und Grenzenlosigkeit zu erleben. Und das ist, was Gott uns zeigen und schenken will. Und nach mehreren Monaten von Schmerz und Verzweiflung hörte ich plötzlich ein Flüstern. Siehe, ich mache alles neu. Niemand hörte es, nur ich. Denn ein Flüstern ist nur für den bestimmt, der es hört. Und ich googelte den Satz und stieß auf einen Vers in Offenbarung 21, Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Ich wusste, dass ich an einem Wendepunkt stehe, nämlich die Entscheidung treffen muss, ob ich mich Gott zuwende oder von Gott abwende. Und ich wusste, dass meine Zu- oder Abwendung gegenüber Gott meinen Weg definieren würden. Siehe, ich mache alles neu. Es war nur ein Satz. Es war ein sehr großes Versprechen mit noch größerem Potenzial für Enttäuschung. Und ich hielt es für unmöglich. Aber was, wenn es möglich wäre? Bis dahin galt mein Vertrauen, meine Hoffnung, dass sich meine Träume erfüllen, meine Gebete erfüllen und meine Vorstellungen statt dem, der sie erfüllt. Und ich glaube, solange wir uns eben unter dieser Glocke befinden, weil wir lieber an unseren Vorstellungen festhalten, dann kann Gott gar nicht in seinen Möglichkeiten uns begegnen und beschenken. Und ich musste mir die Frage stellen, glaube ich an das Wunder oder glaube ich an den, der das Wunder tut? Und das scheint nur eine kleine Veränderung der Worte zu sein, aber es verändert alles. Denn es zeigt, ob mir mein Wille wichtig ist oder sein Wille. Siehe, ich mache alles neu. Mit dem Satz kam plötzlich eine Frage hoch, nämlich, bist du bereit? Und ich hatte mich verhört, ich habe Gott misstraut und diese Frage, bist du bereit zu glauben, zu vertrauen, mir nachzufolgen, war eine sehr emotionale Frage für mich. Denn ich fühlte mich von Gott nicht mehr gesehen und nicht mehr geliebt. Aber dieser tiefe, tiefe Schmerz, der kann nicht mit einem Ehepartner, nicht mit Kindern und auch nicht mit Erfolg oder Geld gelindert werden, sondern nur mit einer persönlichen Begegnung mit Gott.
Der Zweifel stellte die eine große Frage. Meint Gott es wirklich gut mit dir? Der Zweifel kannte jeden unerfüllten Wunsch und jeden Schmerz in meinem Inneren und hielt mir beides immer wieder deutlich vor Augen. Jetzt stand ich vor meinem tiefsten Schmerz. Was, wenn ich es nicht wert war, gerettet zu werden? Was, wenn ich doch nicht genug war, um geliebt zu werden? Du hast jetzt die Chance, ihn selbst zu fragen, sagte der Mann in Weiß leise und öffnete das große Tor zum Schloss. Dann verschwand er darin. 1000 Gedanken und Gefühle drehten sich in mir und bauten sich zu einem inneren Tornado auf, der mächtig genug war, alles mit sich zu reißen. Doch mit einem Mal stoppte er. Als hätte er sich einfach in Luft aufgelöst. Oder als hätte jemand dem Wind und Wellen gehorchen, ein Machtwort gesprochen. Da kam ein zarter Wind und strich sanft über mein Haar, als würde eine Mutter über den Kopf des verunsicherten Kindes streicheln und ihm Mut zusprechen. Etwas zittrig wagte ich den ersten Schritt ins Schloss. Ich stand in einer großen leeren Halle, wo der Mann in Weiß schon auf mich wartete. Vor uns versperrte ein riesiger, schwerer Vorhang den Weg. »Bist du bereit?«, fragte mich der Mann in Weiß. Ich fühlte mich alles andere als bereit. Ich hatte alles, was mir bisher Schutz und Sicherheit geboten hatte, abgelegt und all meine Wünsche und Träume geopfert, um hierher zu kommen. Ich hatte nichts zu bieten und nichts zu geben. Ich war so, wie ich war. Du wirst erwartet, sagte der Mann in Weiß da liebevoll, hob seine Hand und der eindrucksvolle Vorhang öffnete sich von oben nach unten. Er gab den Blick auf den prächtigen Thronsaal frei. Strahlend helles Licht trat durch die riesigen, mit Mosaik verzierten Fenster. Ich senkte den Kopf, denn es blendete mich so sehr, dass ich ein paar Minuten brauchte, bis sich meine Augen an das Licht gewöhnt hatten. Ich traute mich nicht, meinen Blick zu erheben. Meine Knie zitterten und noch bevor ich meinen ersten Schritt machen konnte, hörte ich seine laute und gleichzeitig unendlich sanfte und liebevolle Stimme. Ich habe dich zuerst geliebt. Meine Knie gaben nach, zitternd vor Ehrfurcht und ergriffen von der Liebe des Königs, kniete ich am Boden und weinte. Ich hatte ihn nicht gesehen. Ja, ich hatte ihm noch nicht einmal meine Frage gestellt. Doch seine Antwort traf mich mitten in meiner verletzten Seele. Seine Worte waren wie pures Gold, das in die dunkelsten Ecken meines Inneren strahlte und heilend über mein zerbrochenes Herz floss. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Johannes 4, Vers 10.
Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Und in meinem größten Schmerzpunkt lag plötzlich der wertvollste Wendepunkt meines Lebens. Nämlich hinaus aus meiner Sicherheit, hinaus aus meiner Kontrolle, hinein in seine Gegenwart. Und in meinem größten Zerbruch begann etwas Neues mit einem Flüstern Gottes. Und während ich in dieser ganz langen Zeit von diesem Schmerz lief, habe ich oft diesen bekannten Psalm aus Psalm 23 gebetet. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir, dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Und da liegt so viel Kraft und Trost drin. Aber Gott hat mir die letzten Jahre den folgenden Vers aufs Herz gelegt, weil da so was Besonderes drin liegt. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Meine Schwägerin wurde nicht geheilt. Sie starb an Krebs. Und ich litt zu der Zeit an Depressionen, hatte Angstzustände und teilweise tägliche Panikattacken. Mein Feind wurde nicht einfach so beseitigt. Aber dann habe ich erlebt, dass Gott begonnen hat, mein Innerstes zu heilen und zu verändern. Und äußerlich haben sich meine Umstände erstmal nicht verändert. Aber durch seine komplette Erneuerung hatte das so gewaltige Auswirkungen auf mein Außen, dass ich das bis heute erlebe, dass Lebensbereiche um Lebensbereiche neu aufblühen. Und Gott hat nicht das körperliche Wunder, wofür ich so sehr gebetet habe, getan, sondern das innere Wunder, was ich so sehr gebraucht habe. Und jahrelang hielt ich mich so an diesem Glaubensgefäß fest, was aber nur so groß war, wie meine eigene Vorstellung es zuließ. Und dann ließ Gott zu, dass dieses Glaubensgefäß zerbrochen ist. Und das war super krass schmerzhaft. Aber ich glaube, solange wir unter unseren Möglichkeiten bleiben wollen, kann Gott uns gar nicht in seinen Möglichkeiten beschenken. Und wir wünschen uns so sehr, dass Gott alle Gebete hört. Wir wünschen uns, dass alle Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt sind. Aber dann erleben wir nicht, wie Gott uns Strategien an die Hand gibt, die uns durch die Stürme hindurchkriegen. Und dann trainieren wir nicht und werden auch nicht fitter und stärker. Und dann erleben wir nicht diese unglaubliche Freiheit und diesen übernatürlichen Frieden, den Gott uns verspricht. Und Gott will unsere Grenzen erweitern, unseren Horizont erweitern, weil er uns Dinge zeigen und schenken will, die außerhalb von unserer Komfortzone liegen. Und ich weiß nicht, warum ich einen solchen Glauben hatte, so viele Bilder und Eindrücke, dass meine Schwägerin geheilt wird und ein Wunder passiert. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß ist, dass ich an einen Gott glaube, der durch den Tod hindurch und über den Tod hinaus Leben schenken, verändern und heilen kann. Und ich habe erlebt, dass er aus einem gehört Segen geschenkt hat, wie bei meinem Buch Die Treppe. Aber ich habe genauso erlebt, dass Gott mir im tiefsten Schmerz meines Verhört begegnet ist und mir genau da kostbarste Schätze und Schönheit offenbart habe, die ich davor noch nie erlebt und gesehen habe. Und ich glaube, manchmal ist es weniger wichtig, ob du Gottes Stimme gehört hast oder dich vielleicht mal verhört hast. Denn was zählt ist, dass du in die Gegenwart Gottes gehst, dass du deinen Schmerz vor seine Füße legst und dich von ihm berühren, heilen und verändern lässt. Und es ist nicht der Gedanke, es ist nicht der Auftrag und noch nicht mal das Wunder, das uns ein Leben in Fülle bringt, sondern es ist die Gegenwart Gottes, die uns mit Liebe, Freude und Frieden erfüllt. Es ist nicht der Gedanke, nicht der Auftrag, noch nicht mal ein Wunder, das uns ein Leben in Fülle bringt, sondern es ist die Gegenwart Gottes, die uns mit Liebe, Freude und Frieden erfüllt.
Vielen Dank von Herzen, liebe Fabienne. Es bewegt mich immer wieder, das zu sehen, wie du da durchgegangen bist. Und wenn ich dich angucke, habe ich so viel Hoffnung, weil ich weiß, dass das für jeden von uns gilt, dass Gott keine platten Antworten gibt, sondern dass er sich sehnt nach Beziehungen zwischen dir und mir. Zwischen dir und ihm. Er ist ein Gott von Beziehung und er möchte dir Antworten geben. Fabienne, vielen Dank. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, was so in deinem Kopf los ist. Vielleicht hast du noch gar nicht so viel mit Gott zu tun. Vielleicht ist das alles neu für dich. Vielleicht bist du auch tief in so einem Schmerz drin, wo du merkst, ja, Gott hat eigentlich was gesagt und es ist anders gekommen oder noch nicht gekommen. Und wir wollen einfach jetzt in eine Zeit eintreten durch gesungene Gebete, wo wir gemeinsam vor Gottes Thron in seine Gegenwart treten und du ihm deinen Schmerz bringen kannst. Vielleicht weinst du, vielleicht klagst du ihm das einfach mal. Und wir wollen das heute besonders machen. Wir wollen das Abendmahl gemeinsam feiern. Und vielleicht ist das neu für dich, das Abendmahl. Jesus selber sagt in 1. Korinther darüber, in der Nacht, in der er verraten wurde, da hat er dieses Mahl genommen und hat zu seinen Jüngern gesagt, nehmt diesen Wein und dieses Brot immer wieder als Erinnerung daran, was ich für euch getan habe. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, Frau, ich weiß nicht mal, was Jesus für mich getan hat. Jesus hat sein Leben gegeben. Er ist in den Tod gegangen und nach 3 Tagen wieder auferstanden, damit du leben kannst. Damit du Dinge loswerden kannst, die dich belasten. Damit du umkehren kannst. Damit Schmerz in Heilung wird. Und du kannst jetzt gleich, während wir diese Lieder singen, einfach hier zum Abendmahl gehen. Hier vorne haben wir das aufgebaut. Hier auf der Seite und hinten an der Treppe. Und vielleicht machst du zu Hause auf Pause jetzt und holst dir was. Einfach einen Wein, Traubensaft, einen Saft, egal was. Und ein Stück Brot als Erinnerung daran. Weil was mir so bewusst geworden ist, ist, dass Jesus verletzt wurde und getötet wurde und sein Blut vergossen hat. Dass wie so im übertragenen Sinne sein Blut in unsere Wunden fließen kann. Und sein Blut strotzt vor Leben, weil er ist von den Toten auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und deswegen kannst du das jetzt gleich machen. Während der nächsten Lieder, einfach wenn dir danach ist, dir das Abendmahl nehmen. Wenn du mit Jesus noch nichts anfangen kannst, dann ist das noch nichts, das Abendmahl für dich. Kannst du gerne das Gebetsteam nutzen oder Jesus sagen, bitte begegne mir. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte auch mit dir leben. Oder ich weiß nicht, was du noch brauchst. Aber wenn du sagst, ich möchte, dass Jesus auf dem Thron meines Lebens sitzt und dass er in den tiefsten Schmerz kommt, dann lade ich dich ein, dieses Abendmahl zu nehmen, wie Jesus gesagt hat, als Erinnerung an, was er getan hat. Und ich mache das gleich so. Ich nehme mir das Brot und ich erinnere mich dran, dass Jesus sein Leben gegeben hat, damit ich leben kann. Ich fütter mich mit neuem Glauben. Ich stelle mich darauf, dass er die Dinge heil macht. Ich nehme dieses neue Leben in mich auf. Und dann mach das bewusst, nimm dir das nicht einfach und kipp dir das hinter, sondern mach das bewusst, nimm dieses kleine Gläschen mit dem Saft, was an das Blut von Jesus erinnert und sag ihm wirklich jeden Schmerz. Wo schmerzt dein Herz? Wo brauchst du seine Heilung? Wo brauchst du diese Auferstehungskraft in deinem Leben? Und dann nimm das und erleb, wie Jesus Dinge heilt, wie er dich erfüllt, wie er dich erfrischt. Und wie er sagt, ich habe mein Blut vergossen dafür, dass du lebst. Und dass wir eine Beziehung haben, die viel wichtiger ist, als was du gehört, gesehen, gedacht oder gefühlt hast. Ich bin da. Lasst uns einsteigen gemeinsam in diesen Song. Wenn dir das hilft, steh dazu auf. Gott ist jemand, der den Weg macht, weil er vor dir hergeht. Und Jesus, wir nehmen das an, dass du dein Leben gegeben hast für uns, damit wir heil werden können. Danke, dass du versprichst, dass deine Schafe deine Stimme hören. Danke, dass du heilst, dass du aufrichtest, dass du Wunder tust und dass wir das heute erleben dürfen, Jesus, wie Glauben neu freigesetzt wird, dass wir uns heute entscheiden dürfen, dir neu zu vertrauen. Egal, wie wir es sehen oder nicht sehen, wie wir es gleich in diesem Lied singen, even when we don't see it, you're working, auch wenn wir es nicht sehen, bist du am Werk und du bist Gott. Danke dafür.
Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast likest, mit Daumen nach oben draufdrücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcast kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglicht. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.